Ich grüße euch auch, die ihr online zuschaut. Genießt euren Urlaub. Von einigen weiß ich das, habe ich Kontakt über WhatsApp. Ja, schön, dass ihr da seid oder zugeschaltet seid. Ich grüße auch die Leute, die das später irgendwie online nachhören. Seid darin gesegnet, auch wenn ihr das nachhört. Hey, ich habe einen Bibeltext mitgebracht aus dem Buch Nehemia, Kapitel 4, die Verse 1 bis 14. Es wird ein interessantes Thema, weil es geht da um Entmutigung. Ist ja gerade vom Freitagabend ziemlich aktuell. Deutschland ist ausgeschieden. Passt ziemlich gut, ne? Entmutigung. Viele sind, weil die Mannschaft war jetzt wirklich mal klasse. Der Nagelsmann hat da ja einiges in so kurzer Zeit wirklich hingekriegt. Und die letzten 8 Jahre, wenn man geguckt hat, man hat sich ja gar nicht mehr auf Deutschlands Spiele gefreut. Man hat immer nur gezittert und Angst, wollen wir das Spiel überhaupt gucken? Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Bei uns in der Familie und Bekanntenkreis war das so, ach, oh, wie schreck, es gibt wieder ein Deutschlandspiel. Die letzten 8 Jahre. Und jetzt war es wieder mal schön, dass man sich auf die Spiele gefreut hat. Und dass die UEFA das durchgewunken hat mit dem Elfmeter, ist krass, oder? Das ist ja wirklich, also, wir geben unsere Sorgen ab, ja, ich auch. Aber Entmutigung ist wirklich ein Thema. Wir gehen mal in den Text aus dem Buch Nehemia, Kapitel 4, Verse 1 bis 14. Nach Hoffnung für alle, es ist aus dem Alten Testament. Als Sanballat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Einwohner von Aschdod erfuhren, dass der Aufbau der Jerusalemer Mauer Fortschritte machte und die letzten Lücken schon fast geschlossen waren, gerieten sie in Wut. Sie verbündeten sich, um Jerusalem anzugreifen und unsere Pläne zu durchkreuzen. Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen auf. Das Volk der Judäer sang ein Klagelied. Schade, dass ich nicht rappen kann. Jetzt müssten wir einen Rapper hier haben. Ich kann das leider nicht. Die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Der Schutt ist viel zu viel. Alleine ist es uns zu schwer. Wir kommen nie ans Ziel. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn das einer so richtig cool gerappt hätte. Aber schlimm, denn die haben da wirklich so einen Trauergesang angestimmt. Die haben das wirklich gesungen. Stellt euch das mal vor. Vielleicht tut es manchmal gut, einfach mal die Sorgen auch mal rauszusingen. Ja? Unsere Feinde dachten, noch bevor die Juden uns bemerken, sind wir schon mitten unter ihnen. Bringen sie um und zerstören ihr Bauwerk. Aber immer wieder kamen Juden, die in ihrer Nähe wohnten, zu uns und erzählten, was die Völker ringsum gegen uns im Schilde führten. Darum stellte ich dort wehrfähige Männer auf, wo die Mauer noch besonders niedrig war und Lücken aufwies. Sie waren nach Sippen eingeteilt und mit Schwertern, Lanzen und Bogen bewaffnet. Ich sah mir alles noch einmal genau an und dann sagte ich zu den führenden Männern und zum übrigen Volk, habt keine Angst vor ihnen, vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Als unsere Feinde hörten, dass wir alles wussten und dass Gott ihre Pläne vereitelt hatte, konnten wir wieder an die Arbeit gehen, jeder an seinen Platz. Allerdings baute von diesem Tag an nur noch die Hälfte der Männer an der Mauer weiter. Die anderen hielten in ihren Rüstungen Wache und waren mit Lanzen, Schilden und Bogen bewaffnet. Sie standen mit ihren Offizieren hinter den Männern, die an der Mauer arbeiteten. Die Lastträger trugen mit der einen Hand das Baumaterial, in der anderen hielten sie eine Waffe. Alle Arbeiter hatten ihr Schwert umgeschnallt. Der Mann, der mit dem Horn Alarm blasen sollte, blieb die ganze Zeit in meiner Nähe. Den führenden Männern und dem übrigen Volk hatte ich eingeschärft, die Mauerabschnitte, die wieder aufgebaut werden müssen, sind sehr lang. Darum sind auch wir weit voneinander entfernt. Sobald ihr irgendwo das Horn blasen hört, lauft sofort dorthin. Unser Gott wird für uns kämpfen. Amen. Bis dahin. Winston Churchill, der ehemalige britische Premierminister, wurde einmal gefragt, was man für Qualitäten haben müsse, um ein richtig guter Politiker zu werden. Der Premierminister setzte sein ziemlich berühmtes Bulldoggen-Gesicht auf und überlegte eine Weile und dann erwiderte er,
man muss jederzeit vorhersagen können, was am nächsten Tag, in der nächsten Woche, nächsten Monat und im nächsten Jahr passieren wird. Die Reporter guckten ihn mit großen Augen an und er stockte eine Weile und dann fügte er noch hinzu, und hinterher muss man eine gute Erklärung parat haben, warum es dann doch anders gekommen ist. Wow. Und er sagte, das mache dann wirklich einen guten Politiker aus. Und das ist ja eine uralte Wahrheit, das kennen wir ja. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ne? Das ist leider so oft wirklich wahr. Wie oft starten wir in unserem Leben, ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich sage, wir sind ja ein paar Tage auch dabei im Glauben und auf dieser Welt. Wie oft hat man Dinge gestartet, neue Aktionen und einen neuen Lebensabschnitt und wir freuen uns tierisch, oder soll ich lieber sagen menschlich, auf diese neuen Sachen, auf die neuen Abschnitte, alles, was vor uns liegt, auf das neue Projekt und irgendwie kommt dann wieder was dazwischen. Irgendeiner wirft einem wieder einen Knüppel zwischen die Beine und ja, tatsächlich wird es dann alles doch ein bisschen anders, als wir uns das so gedacht und erhofft hatten. Und manchmal können wir uns des Eindrucks nicht erwehren, als ob sich manchmal sogar alle Dinge gegen uns verschworen hätte. Geht das nur mir so oder kennt das irgendwie jemand? Das ist irgendwie, was ist eigentlich los? Also an manchen Tagen oder manchen Wochen, wo du denkst, das gibt's doch gar nicht. Alles auf einmal läuft irgendwie oder scheint schief zu laufen. Und man stolpert von einer Schwierigkeit, von einer Enttäuschung in die nächste. Und solche Negativerfahrungen, die machen auch vor den Türschwellen gläubiger Menschen und Christen nicht halt, stimmt's? Das ist oft der Punkt. Und das muss man ganz offen in Gemeinde und miteinander in der Familie und unter Schwestern und Brüdern auch besprechen können. Also wenn uns Leute sagen, wir haben noch nie Probleme gehabt, wir sind ja auch in der Eheberatung und Ehevorbereitung und so tätig. Und wenn ein paar uns sagen, wir haben noch nie miteinander gestritten, dann gucken wir uns immer und sagen, das ist gar nicht gut. Hey, man muss miteinander streiten, muss sich miteinander auseinandersetzen, um sich dann wieder zusammenzusetzen. Stimmt's? Weil wenn du, das kann gar nicht sein. Es kann nicht sein. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Ja, Schatz, meine auch. Und versteht ihr, da wird eine Person immer unterdrückt. Es kann nicht sein, das ist doch unmöglich. Jeder hat seine Meinung und hey, da muss man sich zueinander finden. Und manche Paare müssen tatsächlich eine positive Streitkultur lernen. Das ist wirklich wahr. Das ist ganz wichtig. Und es ist ganz wichtig, den einen oder die andere stehen zu lassen. Ganz wichtig. Und in manchen Zeiten und zu manchen Zeiten erfahren wir einfach gehäuft Herausforderungen und Probleme, die uns total entmutigen können. Wobei ich bei dem Stichwort für diesen Gottesdienst bin, ja. Entmutigung. Könnt ihr gar nicht buchstabieren hier in Göppingen, ne? Ihr wisst gar nicht, wie Entmutigung geschrieben wird. Ja, es kann wirklich Einzelne treffen, es kann Paare treffen, es kann eine ganze Familie, es kann eine ganze Verwandtschaft, eine ganze Sippe treffen. Es gibt sogar die Möglichkeit, dass eine ganze Stadt, eine Region entmutigt ist oder ein ganzes Volk, wie hier jetzt Israel. Eine ganze Nation kann frustriert sein, auch die Stimmung in unserem Land. Ne? Die letzten Jahre gingen ja ganz schön in den Keller, muss man ja wirklich sagen. So viele Leute sind entmutigt und frustriert. Und das ist interessant, wenn du das manchmal so beobachtest. Ja? Und dann gibt es ja immer diese Glücksstatistiken. Ich weiß gar nicht, hat das jemand im Kopf, wer gerade die glücklichste Nation der Welt, war das Finnland oder so? Irgendwie Skandinavier, ne? Ich meine irgendwie. Ja, und wo du dann sagst, oder irgendwann habe ich dann auch mal gelesen, vor Jahren, das ist Jahre her, da war das irgendeine Nation, die war relativ arm, die hatten keinen Computer, kein Fernsehen, kein Zweitauto. Und da haben sich alle gefragt, wie können die denn die Glücklichsten sein? Das geht doch gar nicht. Und Leute, das liegt nicht an Äußerlichkeiten, Amen. Das liegt...
Weißt du auch, dass wir
erzähl.
In Finnland die höchste Selbstmordrate
ist? Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Also ich auch, aber das habe ich gehört. Das stimmt. Das ist interessant, dass du das sagst. Ja. Also jede Statistik kann man auch hinterfragen. Ne? Winston Churchill, um beim Thema zu bleiben, sagt, ich glaube nur den Statistiken, die ich selber gefälscht habe.
Aber okay, vielen Dank für deinen Beitrag. Hey, Entmutigung, wie gesagt, das kann uns treffen. Und wir gehen mal heute ein paar Stichworte durch, aber erstmal so ganz allgemein. Viele sind entmutigt, weil sie alleine und einsam sind. Aber Achtung, viele sind entmutigt, weil sie in einer Beziehung sind. Seid ihr da? Ihr versteht, was ich sagen will, ne? Es liegt nicht an äußeren Umständen. Egal was, du kannst immer ganz schnell entmutigt sein. Und es gibt so viele Möglichkeiten für Entmutigung. Das ist so heftig, das ist so krass. Und wenn wir uns erstmal historisch hier an Nehemia halten, an diesen historischen Bericht aus der Bibel. Nehemia ist ja eine historische Person. Und es geht ja hier, dass vorher diese Verschleppung, die Deportation der Juden nach Babylon stattgefunden hat, die Vorgeschichte. Und dass nach und nach dann die Leute ja freigelassen werden unter Xerxes. Und dann wird ja Babylon auch erobert von den Persern. Und Nehemia ist ja dann Mundschenk und einer der engsten, im engsten Beraterkreis sozusagen von dem persischen König Artaxerxes. Und das ganze Buch ist ja so ein aus dem hebräischen Original, so ein Doppelbuch eigentlich mit Esra. Esra und Nehemia. Und bei Esra geht es ganz stark darum, dass die dann den Tempel, das geistliche Zentrum wieder aufbauen wollen. Und das ist ja auch toll und ist auch wichtig. Aber wir müssen uns ja Folgendes vorstellen. Es gibt historisch gesehen, hat man das entdeckt, dass im Nahen und Mittleren Osten Stadtmauern bekannt waren seit ungefähr 3000 Jahre vor Christus. Ist das erforscht, archäologisch. Ja, dass Stadtmauern bekannt war. Und Stadtmauern waren einfach unglaublich wichtig. Je kriegerischer die Völker wurden und Waffen entwickelt wurden und so weiter. Wenn du eine gute Stadtmauer hattest, ging es der Stadt gut. Die Stadtmauer war extrem wichtig. Und dann können wir uns vorstellen, das geistliche Zentrum der Tempel, ganz wichtig im Buch Esra. Aber hier, und das müssen wir uns vorstellen, als Nehemia, der ist ja noch erstmal im Exil, ehemals Babylonien, jetzt von den Persern erobert, in der Stadt Susa. Und er kriegt diesen Bericht in den ersten Kapiteln, dass die Stadtmauern, die sind kaputt. Und ich weiß nicht, hat jemand von euch mal Dokumentationen vom Zweiten Weltkrieg von den zerbombten Städten Dresden und Hamburg gesehen, wie zerstört deutsche Städte waren? Ich habe das mal gesehen. Hat das mal einer von euch gesehen? Leute, das ist schockierend. Und dann spricht man ja von den Trümmerfrauen, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Weil die Männer alle gefallen waren an der Front oder in Gefangenschaft und so. Was diese Frauen geleistet haben, die Deutschland wieder aufgebaut haben, ihr lieben Leute, ganz großer Respekt. Und Nehemia bekommt ja von Gott dann diesen Auftrag, Esra hatte das und Zerubabel mit dem Tempel, Nehemia hat den Auftrag, diese Stadt jetzt wieder sicher zu machen. Die Mauer muss aufgebaut werden, und auch in unserem Leben, das ist ein wichtiges Bild. Hey, wenn unser Leben nicht geschützt ist. Manche Mauern, die wir selber aufbauen, sind nicht gut. Aber wir brauchen auch einen geistlichen Schutz, weil ihr versteht, was ich sagen will. Wir brauchen einen geistlichen Schutz in unserem Leben. Das muss funktionieren. Jemand hat mal gesagt, wer nach allen Seiten hin offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Versteht ihr? Man darf nicht nach allen Seiten offen sein. Gegen bestimmte Sachen, auch gegen die Mächte des Feindes und gegen negative Dinge müssen wir uns abgrenzen. Es gibt gesunde und positive Abgrenzungen in deinem Leben. Das ist wichtig. Ein ganz wichtiges Wort, was wir lernen müssen in unserem Leben, ist No. Nein. Wir müssen zu manchen Dingen Nein sagen, weil so vieles kann drängend sein. Und ich war mal früher in den 90ern oder so in so einem Tempus-Zeitplan-Seminar, dass man lernen musste als Leiter zu unterscheiden. Das fällt mir gerade wieder ein, steht gar nicht im Konzept, es fällt mir gerade ein. Zwischen drängend und wichtig. Oftmals kommen Dinge, die dich bedrängen, die sind aber gar nicht wichtig. Und dann fokussieren wir uns auf, was gerade uns bedrängt. Und wir vernachlässigen wichtige Dinge. Und das ist ganz arg schlimm. Ja, und hier war es wichtig, dass die Stadtmauern wieder aufgebaut werden, dass ein Schutzwall da ist. Das ist ganz zentral wichtig für Jerusalem. Und hier sind wirklich ernsthaft die Widerstände, wie wir das eben gelesen haben. Und dann taucht natürlich eine riesige Entmutigung auf. die greift von einem zum anderen. Das ganze Volk wird dann entmutigt und sie liegen am Boden. Und dann wird das falsche Lied angestimmt. Können wir nochmal Vers 4 sehen? Das Volk der Judäer sang ein Klagelied. Die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Der Schutt ist viel zu viel. Alleine ist es uns zu schwer. Wir kommen nie ans Ziel. Die sind völlig fertig. Statt zu singen, ne, mir ist wohl in dem Herrn oder wow oder keine Ahnung oder es geht mir gut oder diese Fußballgesänge, so ein Tag, so wunderschön wie heute, keine Ahnung, aber es kommt hier voll das Frustlied rüber, ja. Wir sind völlig fertig, wir kriegen nichts mehr auf die Reihe und das ist wirklich übel. Und mit so einer Truppe zusammenzuarbeiten, jetzt denk mal nach an die Familie oder denk mal an deinen Arbeitsplatz, wenn du Kollege oder irgendwie Freundeskreis, Familie, ey, wenn alle runtergezogen sind, das ist eine schlimme Atmo, oder? Das ist doch grauenhaft. Einer steckt den an und oh, Depri, voll Depri. Du kommst so, haha, und alle so, du kommst so rein, wie so ein Smiley und gehst raus wie so ein Haschpapi. Das ist ansteckend. Das ist voll heftig. In diesem Text können wir Ursachen für Entmutigung entdecken. Und wir können uns natürlich fragen, was sind heute Ursachen für Entmutigung? Aber weil es so viele tausende Gründe gibt, konzentrieren wir uns natürlich auf den Text. Seid ihr einverstanden? Es ist uns viel zu viel. Wir suchen mal 4 Gründe raus für Entmutigung. 4 Gründe für Entmutigung. Wir starten mal mit dem ersten. Der erste Grund für Entmutigung. Stress und Erschöpfung. Die waren jetzt hier, das ganze Volk, schwer an der Arbeit. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr diese Bilder von Deutschland gesehen habt, Trümmerhaufen. Und auf einmal kam so ein Frust auf, wir können das gar nicht bewältigen. Und wenn du das für uns dann so nimmst, ey, es gibt Wochen, es gibt Tage, die sind entspannter, aber da hast du manchmal Wochen, du denkst, ich bin im Hamsterrad, stimmt's? Da sind so viele Herausforderungen und da kommen Phänomene wirklich von Überforderung, wo du sagst, boah, also ich möchte mal raus aus dem Rad oder das Ding mal langsamer drehen, das ist wirklich alles heftig. Und dann kann man, wenn man die Dinge nicht mehr gebacken kriegt, kann man ganz schön frustriert werden. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, ich kann mich erinnern an einen Zirkus, ich glaube Zirkus Monte Carlo, wo immer die Besten auftreten. Da waren diese Typen, kennt ihr die so Teller jonglieren auf diesen Stangen, kennt ihr das? Ich glaube, ich habe das einmal gesehen, der hatte auf der einen Seite 8 oder 10, auf der anderen Seite auch. Also das ist ja schon krass, wenn du das mit 3 oder 4 machst. Ne? Aber dann ging der von der einen Seite mal zur anderen. Ich glaube, der hat wirklich 16 oder 20 Teller da jongliert. Und die Typen haben das gelernt und trainieren das jeden Tag. Aber ich glaube, wir sind nicht dafür gemacht, stimmt's? Es gibt so ein paar Artisten, die sind dafür gemacht, die können das. Aber wir Normalos sind nicht dafür gemacht, so viele Bälle oder Teller in der Luft zu halten, stimmt's? Das kriegen wir nicht gebacken. Und es ist besser, dann manchen Teller doch mal vielleicht runterzunehmen. Und wir haben erstmal ein biologisches Immunsystem, das sagt dann irgendwo, rien ne va plus, ne? Es geht nichts mehr, ist vorbei. Und auch wir haben so ein seelisches Warnsystem. Also wenn psychosomatisch, wenn du dann merkst, ey, es geht nicht mehr, hör auf. Und das ist das Gute an diesem Punkt, ich sage nicht, dass das toll ist, aber das Gute an dem Punkt ist, wenn man es merkt oder Freunde von dir merken es, Leute, die dich wertschätzen, dass man oft dann die Möglichkeit hat und merkt, man ist auf der Überholspur. Man jongliert zu viele Teller und manchmal ist dann so ein Freund oder eine Freundin gut, hallo, nimm mal ein paar Teller runter, nimm mal ein paar Bälle raus. Ihr versteht, was ich sagen will. Geh mal auch von der Überholspur ein bisschen runter. Du bist sehr gestresst und das, es ist wirklich, ihr glaubt gar nicht manchmal, wenn man es ein bisschen langsamer macht, wie gut das tut. Und manchmal muss man sogar Urlaub machen. Seid gegrüßt im Urlaub. Ihr macht das gerade, ihr macht genau das, was ich hier empfehle. Das ist super. Seid gesegnet im Urlaub. Wir brauchen das einfach. Gott hat das Sabbatprinzip angeführt, dass wir Spannung in unserem Leben brauchen und Entspannung. Spannung und Entspannung. Das ist so wichtig, Leute. Lass uns da ausgewogen leben. Ich sage jetzt nicht, wie die Siebten-Tags-Adventisten, dass man wörtlich den Samstag oder Sabbat halten muss, aber dass man ein Sabbatprinzip lebt. Amen. Dass wir unserem Körper, unserer Seele da einfach was Gutes tun. Und das kann man relativ schnell erkennen und relativ schnell irgendwie auch ein bisschen abstellen, diesen Punkt. Nur gibt es noch ganz andere Gründe. Der nächste Grund für Entmutigung sind einfach diese verflixten negativen Umstände. Und das war, wo die Israeliten hier drin standen, das war ja nur wirklich heftig. Die sind von Feinden umzingelt und da werden Anschläge gemacht. Ja, da wirst du angesichts dieser negativen Umstände, da kann man ganz schön ernüchtert werden, wenn man vorher so gut drauf war. Ne? So, komm, wir machen ein Projekt und hey, wir bauen die Stadtmauern wieder auf. Hey, wir packen das. Ne? Kennt man doch all diese Sprüche. Und auf einmal, boah, wir kriegen das gar nicht hin. Wir schaffen das nicht. Und wir haben sogar Feinde, die das ganze Projekt boykottieren. Kennt ihr das auch? Da hast du dir fest was vorgenommen. Und denkst du, das kann doch nicht sein. Wieso werfen wir jetzt Leute oder Kollegen oder Knüppel zwischen die Beine? Oder wieso verrät mich jetzt ein Freund oder hintergehen mich Leute? Es ist wirklich manchmal krass, was abgeht, oder? Es ist wirklich heftig. Also wir haben einiges persönlich erlebt und in Seelsorge mit Leuten, was auch in Gemeinden was abgehen kann, ist wirklich krass, Leute. Das muss man ganz deutlich mal aussprechen und das muss man auch aussprechen und ansprechen dürfen. Und es macht ja keinen Spaß, allein schon, dass du so Trümmer da hast, dass du bauen musst. Aber jetzt wirst du noch boykottiert, die Israeliten werden boykottiert. Das hebt die Stimmung nicht, wenn dann du noch merkst, du wirst sabotiert. Ich strenge mich an, ich bemühe mich, ich will doch, aber ich werde boykottiert. Das kann dich richtig fertig machen und dann macht sich Ernüchterung breit. Und wenn du merkst, du hast Feinde, dann ist das ein echtes Problem. Und historisch, das ist ja nicht nur historisch mit Israel, sondern es ist ja gerade, wenn ihr aktuell wieder seit letztem Jahr Oktober denkt, ne, Israel ist umgeben auch von Feinden. Das ist heftig. Was das für Stress auslöst. Wisst ihr, wir sind manchmal sehr vorschnell mit unseren Urteilen. Wäre schon gerne mal nach Israel gereist, hätte gerne mal eine Studienreise gemacht, weil ich so oft über dieses Land von Verkündigung oder Seminaren ja lehre. Aber wenn du dann hörst, Leute, die da wohnen, sagen, kennt ihr das? Dass man in den Schutzraum, in den Bunker rennen muss? Kennt ihr diesen Stress? Ich weiß noch, als Schuljunge, ich bin ja Jahrgang 63, auf unserer Schule war damals noch diese lauten Sirenen. Wer kennt noch diese lauten Sirenen in Deutschland? Kennt eines? Ihr seid alle jung und gesegnet, die ihr euch nicht gemeldet habt. Alle, die wir diese Sirenen noch kennen. Aber das war, dann wurden die ja immer ausprobiert, ne, im Jahr. Kennt man, ich glaube, sogar zweimal, Frühjahr und Herbst, aber irgendwann war es nur noch einmal im Jahr. Ey, das war krass, wenn diese Sirenen gingen. Seid mal ehrlich, ich dachte, und dann kamen früher wirklich die Flieger oder die Panzer oder die Geschosse oder irgendwas. Und in Israel ist das so. Ich kenne das nur und das fand ich schon gruselig als Schulkind. Ich fand es gruselig. Nur den Ton. Und wenn du dann überlegst, da kommt nicht nur die Sirene, danach schlägt es ein. Vielleicht 30 Sekunden später, eine Minute später, schlägt es ein, es explodiert was. Du wirst beschossen. Was die für einen Stress haben, was die entmutigt sein müssen, damals beim Mauerbau und heute, wenn man lebt, das verursacht ganz schön Stress und Entmutigung auch. Ich möchte eine dritte Ursache nennen. Also nicht nur Stress, Überarbeitung, negative Umstände, sondern dann kommt ja noch zu, wenn man diese ganzen Sachen überarbeitet ist und gestresst ist und so viele negative Umstände hat, dass man dann die Realität überzeichnet und verzerrt. Kennt ihr das? Im Volksmund sagt man so, man macht aus einer Mücke einen Elefanten. Das kennt irgendwie doch jeder. Und das ist etwas ganz Schlimmes. Das ist eine typische Reaktion. Wir werden so ernüchtert, wir gehen so ins Negative. Und der Prophet Jeremia sagt das ja auch an einer Stelle, finde ich so cool, von der alten Bibelübersetzung. Das menschliche Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Also rebellisch, agro-rebellisch. Oder verzagt, entmutigt. Ne, von einem Extrem immer schön ins andere. Wir neigen zu Überzeichnungen. Wir neigen dann zu Übertreibungen. Und das macht sich dann an Formulierungen auch feststellbar. Erlaube mal Freundinnen, Freunden, Ehepartner, Partnerinnen, also wirklich engen Leuten. Es darf nicht jeder in dein Leben sprechen. Aber es gibt Leute, wo du weißt, die dich lieb haben, die für dich sind. Nicht Leute, die gegen dich sind, die dir eine mitgeben wollen. Sondern du musst sicher sein, das sind Leute, die haben ein Wohl im Sinn. Frag sie mal, wie oft redest du von, in diesen Begriffen, nie, immer, alles, jeder, ja, unmöglich. Da gibt es keine Steigerung mehr. Und da müssen wir aufpassen. Wenn wir plötzlich Menschen oder Dinge oder Situationen so bewerten, weil das macht etwas mit uns. Wir sind damals in der Ansgar Kirche von Wolfram Kopfermann in Hamburg in kognitiver Seelsorge ausgebildet worden. Das ist eine sehr leicht zu lernende Seelsorgearbeit. Wir haben unsere Mitarbeiter darin schulen lassen. Es geht davon, dass man ja rausbekommen hat, und die Bibel spricht ja lange davon, dass jeder Mensch innere Selbstgespräche führt. Jeder Mensch führt innere Selbstgespräche. Jeder Mensch bewertet. Wir bewerten laufend alles in inneren Selbstgesprächen. Vor Jahrzehnten, bevor das bekannt wurde, hat man gesagt, Menschen, die Selbstgespräche führen, die sind nicht ganz richtig im Kopf. Heute weiß man, wissenschaftlich gesichert, jeder Mensch führt innere Selbstgespräche. Ist so. Wir bewerten laufend alles in unserem Herzen und in unserem Kopf. Und da müssen wir so aufpassen, dass wir schon in unseren Gedanken nicht und erst recht nicht über unsere Lippen bringen, weil Worte bringen Fluch oder Segen im Leben von anderen. Wenn wir Dinge aussprechen, versteht ihr, in der Zunge Gewalt, ist Leben und Tod. Nie, immer, jeder, alle, alles, unmöglich. Lasst uns aufpassen, die Dinge nicht zu verzerren und zu überzeichnen, sondern dass wir uns an Fakten halten, dass wir nicht sagen, dieser typische Satz, ich greife mal diesen typischen Satz raus. Ich mache immer alles falsch. Hey, dieser Satz stimmt nicht. Korrekt wäre, diese Woche ist ganz schlimm. Ja, stimmt, es gibt so Wochen gibt's. Diese Woche ist schlimm. Gibt so Wochen, die sind einfach Fakt. Und in dieser Woche habe ich echt ein paar Böcke geschossen. Ich habe manche Fehler sogar wiederholt. Aber der Satz, ich mache immer alles falsch, ist nicht richtig. Amen. Stimmt nicht. Lasst uns das verbannen aus unseren Gedanken. Weil wenn du dich so programmierst, hey, die Körperspannung und die Körperhaltung eines Menschen, der so denkt und so über sich selber redet, wie sieht die aus? Ich mache immer alles falsch. Boah, ey. Oh. Versteht, was ich sagen will, oder? Es macht etwas mit dir. Das sind innere Überzeugungen, das sind innere Festlegungen. Lasst uns diese Dinge erkennen, lasst uns diese Dinge ablegen. Man kann diese Dinge wirklich erlernen und man kann Leute da nicht abhängig machen. Es ist so schlimm, wenn Leute von Seelsorgern oder Psychologen oder Psychotherapeuten, wir reden da gar nicht gegen. Ganz im Gegenteil, manchmal brauchen wir das. Aber wenn Leute davon abhängig werden, von anderen Menschen, ihr wisst, was ich sagen will. Wir dürfen nicht von anderen Menschen abhängig werden. Wir brauchen immer wieder andere Menschen, die uns gut tun, die uns wohltun, aber niemals abhängig werden von anderen Menschen. Nicht die Wahrheiten, die Fakten verzerren. Und da können andere Leute uns bei helfen, stimmt's? Das ist so wertvoll, das ist so gut. Hey, eine vierte und letzte Ursache für Entmutigung, das ist Einschüchterung und Verängstigung durch die Feinde. Die drohen dann ja regelrecht. Wir machen das alles wieder platt. Und das ist wirklich etwas ganz Schlimmes. Ich weiß nicht, ich will den Punkt gar nicht, ich will nämlich jetzt zum Positiven kommen. Ich möchte das Thema auch nicht nennen Entmutigung, kommen wir gleich mal drauf. Das Thema heißt nicht Entmutigung. Es dreht sich jetzt erstmal zentral darum, ist ganz klar. Aber Israel hatte feindliche Nachbarvölker und hat heute noch feindliche Nachbarvölker. Mach dir mal gerade im Moment klar, hast du Feinde? Sabotieren dich Leute? Jesus sagt, segne diese Menschen. Wow, krasse Umatik. Sind wir manchmal unser eigener Feind? Stehen wir uns selbst im Weg? Wie oft habe ich das Leuten aufzeigen müssen, die immer mit dem Finger auf andere zeigen, weil Gott mir das selber so gezeigt hat. Ich habe so Situationen erlebt, wo ich, hey, das habe ich jetzt verbockt. Das bin ich. Manchmal ist man sich selbst der größte Feind. Steht man sich selber im Weg. Aber wir hören jetzt auf damit. Die hatten Feinde, wir haben Feinde. Das sind Fakten, das sind Realitäten. Was ist dein Feind? Aber das Schönste, was das Schönste an Ermutigung ist? Und die Frage ist komisch, ne? Was kann denn schön sein an Entmutigung? Pass auf, ich sag dir, wie ich es meine. Das Schönste an Entmutigung ist, dass sie überwunden werden kann. Das ist das Schönste an Entmutigung. Und deshalb heißt unser Thema heute nicht Entmutigung, sondern das Thema heißt Entmutigung überwinden. Darüber hinwegkommen. Nicht in der Entmutigung stecken bleiben. Und das Tolle ist, wir müssen uns nicht wie Münchhausen, wäre bei mir sowieso schwer, am eigenen Schopf aus dem Sumpf oder aus dem Graben herausziehen. Ja. Ich bräuchte sowieso jemanden mit so einer Saugglocke hier. Ich kann das ja nicht. Aber wenn wir die Illusion noch haben, wir können uns dann oft nicht rausziehen, aber wir haben die Gewissheit von diesem historischen Bericht, Gott hat den Israeliten geholfen. Sein altes Bundesvolk und der neue Bund ist besser als der alte Bund. Hey, wir können ganz sicher sein, dass Gott uns auch helfen wird. Wir dürfen ganz fest mit seiner Ermutigung rechnen. Und ich möchte uns jetzt, weil wir schon 4 Negativpunkte hatten, habe ich gedacht, kann nicht sein, dass ich nur genauso viel Mutmacher gebe. Ich bringe mal jetzt einen Punkt mehr an Mutmachern, ja? 5 Ermutigungen. Und mach nochmal das Bild zurück. Guck mal. Und jetzt wieder das andere. Welches Gesicht sieht hübscher aus? Welches Entmutigung macht dich unattraktiv? Amen. Wir machen ja auch Paarberatung. Hey, Entmutigung macht uns unattraktiv. Es ist nicht gut. Deshalb, es liegt sehr in deinem Interesse, nicht nur das richtige Deodorant oder Duschgel oder irgendwas zu haben, sondern es ist sehr in deinem Interesse, attraktiv zu sein. Amen. Ist doch völlig klar. Hey, ich sehe, ihr seid völlig begeistert. Ihr müsst euch an den Stühlen festhalten, damit ihr nicht vor Begeisterung aufsteht und applaudiert. Ich merke das. Geht hier die Post ab. Ist so krass hier. Mann. Also, ihr Lieben. Ich finde den Gesichtsausdruck besser. Also, wenn ich mich so morgens im Spiegel sehe, gefalle ich mir auch wirklich besser als... Und ich hatte gerade eine Augenentzündung, die weggeht. Eine ganz krasse Bindehautentzündung. Du hast so Augen... Und dass ich heute hier bin und dass es nach ein paar Tagen der Behandlung so gut ist, weil ich trage ja Kontaktlinsen. Hey, ich bin Gott sehr dankbar. Ich bin sehr ermutigt, dass ich hier sein kann. Ich habe das gerade versteht, weil ich es gerade so toll erlebt habe. Finde ich das so toll und es passt. Gott hat mich darin ermutigt, dieses ermutigende Thema dann weiterzugeben, weil er mich ermutigt hat, dass es echt wirklich besser wird. Ich konnte die Linsen teilweise nicht mehr einsetzen die Woche. So schlimm war das. Das ist grauenhaft. Also hat jemand immer so eine Entzündung gehabt, wo das immer juckt und kratzt. Und du denkst immer, du hast Sandkörner in den Augen. Es ist grauenhaft. Deshalb danke Gott. Ich fühle mich da gerade sehr wohl, obwohl ich die Linsen drin habe. Das ist richtig cool. Also ihr Lieben, der erste Mutmacher. Positive Beziehung. Es gibt Beziehungen, die sind einfach nur anstrengend. Und es gibt Beziehungen, die sind auch toxisch. Die sind giftig, die tun uns nicht gut. Und jeder braucht so eine Beziehung, wo du nicht mit Schlips und Kragen und mit deinen Pumps und gestylt, wer weiß, wie dann ankommen muss, sondern du brauchst Beziehungen, boah, wie geht's dir? Oh, Alter, mir geht's nicht gut. Oder verstehst du? So Beziehungen sind einfach wichtig, stimmt's? Authentische Beziehungen, wo du dich nicht verstellen musst, wo du nicht schauspielern musst, sondern und die anderen haben dich immer noch lieb und schicken dich nicht nach Hause und denken immer noch gut von dir. Brauchst du so Leute? Ich brauche solche Leute. So Leute tun mir gut. Ich habe eine coole Frau, die ist mega. Ich musste lernen, auch am Anfang unserer Beziehung, wir feiern, hey, das ist ja diesen Monat. Das ist am 21. Juli sind wir 40 Jahre verheiratet. Das ist Rubinhochzeit, Leute. Rubinhochzeit, 40 Jahre. Und ich weiß, dass meine Frau mich liebt. Und ich liebe meine Frau auch. Und das tut so gut, wenn man in einer Beziehung ist, wo man nicht schauspielern muss. Ich weiß genau, wovon ich rede. Und man braucht Freunde. Man braucht Freundinnen. Du brauchst das in der Gemeinde. Das Erste, was Nehemia hier tut, ist, er reorganisiert die Beziehung. Er macht das nämlich so, ihr müsst euch das vorstellen, er macht das so geschickt, dass er die Leute, die an dem Stall, weil gleich waren die Häuser hinter den Stadtmauern, war gleich, versteht ihr? Er hat die Leute verantwortlich gemacht. Diese Sippe, diese Familie arbeitet an dem Haus an der Stadtmauer. Glaubt mal, dass die genau und gut gearbeitet haben, damit an der Stelle, wo sie wohnen, die Feinde nicht durchbrechen. Stimmt's? Hey, wie geschickt hat Nehemia, was für ein guter Leiter von Gott. Es geht wirklich darum, dass wir gute Beziehungen haben müssen. Und hier werden sie genutzt, um Mauern des Schutzes aufzubrechen. Du brauchst immer dieses Beziehungsnetz, ist wie ein Schutzwall in deinem Leben. Du brauchst es, wir brauchen gute Beziehungen, die uns gut tun. Und dass wir nicht isoliert sind und alleine und einsam. Und Entmutigung ist dann so viel einfacher, wenn man alleine ist. Das ist schlecht. Und deshalb brauchen wir brauchen die anderen, wir brauchen die Freunde, wir brauchen Familie. Und das tut uns wirklich gut. Das ist ganz toll. Und wisst ihr, nach den 3 Kindern haben wir ja auch mittlerweile 5 Enkelkinder, nur Söhne, 5 Enkeljungs. Und ich bin auch noch der einzige Opa von denen. Das ist schon wirklich krass. Und unser Jüngstes ist, der Benno Elia ist jetzt 8 Monate alt. Die sind so knutschig süß in dem Alter. Das ist so toll. Ich will euch nur mal sagen, weil manchmal denken wir, die können doch noch gar nichts zurückgeben. Hey, die können so viel mehr zurückgeben, als man das... Wer hat Enkelkinder? Stimmt das, was ich sage? Die gucken dich an, diese Augen, verstehst du? Das ist irre, wie viel kleine Kinder zurückgeben können. Deshalb, sei in guten Beziehungen, die dir gut tun. Menschen, die dich lieb haben. Das ist so wichtig. Das baut dich auf. Dadurch, es hilft dir, Entmutigung wirklich zu überwinden. Ein zweiter Mutmacher. Hey, Gott ist größer. Das ist etwas, was er ihnen dann auch sagt. Fürchtet euch nicht vor den Feinden, sondern vertraut diesem Gott. Und das möchte ich, so wie Nehemia es den Israeliten gesagt hat, auch uns heute Morgen sagen. Ich weiß, es gibt manchmal Probleme, die scheinen unendlich groß. Aber jetzt überleg dir mal. Ich werde das jetzt hier nicht machen. Aber stell dir mal vor, das wäre jetzt ein Maulwurfshügel, diese Monitorbox. Ja, okay? Und du bist oder ich bin entmutigt und ich liege am Boden. Ich liege genau jetzt flach vor dieser... Ich würde es gerne machen, aber ich lasse es lieber. Es wäre dann sehr anschaulich, sicher. Wie groß käme dir dieser Maulwurfshügel vor, wenn du da flach liegst? Verstehst du, was ich sagen will? Das Ding kommt dir vor wie ein Berg, weil du auf dem Boden liegst. Und jemand hat mal gesagt, nimm mal eine Münze, ganz nah, damals eine 5-Mark-Münze, vor dein Auge. Und wenn du je näher, die 5 Mark ist es jetzt nicht als Segen zu sehen, oder so, sondern als Problem. Je näher es du siehst nachher nichts mehr anderes, je näher es du ranlässt an dich. Aber wenn Gott dich aufrichtet, dann denkst du, das soll ein Berg sein. Dann sagst du, hey, cool. Ich habe Entmutigung überwunden. Versteht ihr? Das ist so wichtig, diese Blickwinkel. Und vor allem, dass Gott größer ist als die Probleme. Egal wie groß dein Problem scheint, Gott ist größer als dein Problem. Und die waren damals richtig hier in Bedrängnis und wir sind zum Glück, Gott sei Dank, nicht in echten kriegerischen Auseinandersetzungen. Polen, Ukraine, versteht ihr, übernächstes Land ist Krieg. Musst du dir mal vorstellen, übernächstes Land ist Krieg. Das ist nicht weit weg. Das ist schon heftig. Und da muss man wirklich Vertrauen in Gott haben und dass Gott größer ist als all diese negativen Dinge, dass Gott größer ist. Und deshalb, hey, richte deinen Blick von diesen Problemen, von diesen Nöten weg auf Gott, der viel größer ist als diese Nöte, als diese Berge. Vertraut dem Herrn, sagt Nehemia zum Volk. Vertraut ihm wieder. Und ich sage das euch auch, denn unser Gott ist ein großer Gott. Er ist größer als deine Nöte. Okay. Der nächste Punkt. Der dritte Mutmacher. Raus aus der Defensive. Ja, wir können dann, wenn wir entmutigt sind, sind wir auch manchmal, kriegen wir nichts mehr gebacken und so weiter. Und was Nehemia ja hier macht, ist, er organisiert ja nicht nur die Beziehung nur um der Beziehung willen, sondern er organisiert diese Beziehung an der Wand mit den Häusern, wo sie wohnen, dass sie dann zusammenarbeiten, dass sie ein gemeinsames Ziel haben. Das ist wichtig, ihr Lieben. Und wie gesagt, wie klug das ist, an meinem Haus sollen die Feinde bloß nicht durchbrechen. Das heißt, jeder hat sehr solide gebaut, versteht ihr? Und wenn du das auf Gemeinde überträgst, hey, wenn wir zusammenhalten, dann bietet die Gemeinde und auch die Familie einen Schutzwall gegen den Feind. Das ist so cool, das ist so toll. Deshalb müssen wir aus der Defensive raus und gucken, wo lohnt es sich zu kämpfen. Es gibt einfach Kämpfe, da lohnt es sich nicht wirklich für zu kämpfen. Aber an manchen Dingen, da müssen wir einfach ran. Ja? Da müssen wir dabei sein. Da müssen wir in die Offensive gehen. Hat einmal jemand gesagt, Angriff ist die beste Verteidigung. Denn wenn das Böse und das, die Schwierigkeiten das schaffen, dass du nur am Boden liegst und die weiter über dich rübertrampeln dürfen, dann ist die Mauer da kaputt. Dann kommt immer mehr Böses in dein Leben. Ne, so nach dem Motto, es gibt den Feind gar nicht. Es hilft nichts, die Augen einfach davor zu verschließen oder so. Er trampelt einfach weiter dann auf dir rum. Also reorganisiere deine Beziehungen, lebe in positiven Beziehungen, komm aus der Defensive raus und bau mit an dieser Schutzmauer, in deiner Kleingruppe, in deiner Familie, in der Gemeinde mit. Okay, der vierte Mutmacher. Den alten Schutt wegräumen. Und ich kann euch sagen, diese Bilder, die ich damals von Dresden und Hamburg in dieser Reportage gesehen habe, ey, unfassbar, wie viel Schutt da lag. Und wenn ihr euch das jetzt vorstellt, die sollen jetzt an den Platz zurückgehen und den Schutt beseitigen. Und vorher, wo sie so entmutigt waren, müsst ihr euch mal überlegen, da hatten sie eigentlich schon die Hälfte ja geschafft. Am Anfang waren sie motiviert, da war noch doppelt so viel Schutt da, wo sie hochmotiviert waren. Dann waren sie entmutigt, wo sie die Hälfte geschafft haben. Das ist, wenn man so überarbeitet ist und so und Widerstand hat. Du hast die Hälfte schon weggearbeitet. Das ist verrückt manchmal. Da sieht man das mit dem Überzeichneten und den, wie man die Sachen dann verdreht und so weiter. Man hat die Hälfte geschaffen, deshalb geh zurück an diese Sachen, wo du sozusagen aus dem Ring geflogen bist, an der Stelle, wo du liegen geblieben bist. Geh dahin zurück. Räum da wieder auf. Und das ist, wo viele Leute nicht klarkommen. Sie versuchen, wir haben es in Beziehungen immer wieder erlebt, statt dass Leute warten, sie hatten eine negative Beziehung, sie sind nicht geheilt, sind echt geschädigt worden aus einer toxischen Beziehung. Und dann gehen sie, um das zu verarbeiten und um Heilung zu erleben, ganz schnell in eine nächste Beziehung. Das ist so übel. Weil diese Altlasten, die nicht erledigt worden sind, jetzt stell dir deine Seele echt auch vor, wie so eine Baustelle, wie so eine Stadt, der Schutt liegt da noch, und du gehst mit diesen Altlasten, mit diesem Schutt in eine neue Beziehung, dein Herz ist nicht wirklich bereit. Das ist wie so ein Betäubungsmittel. Ich brauche ganz schnell wieder neuen Schuss oder neu. Man kann es verstehen. Man könnte sich ja jede Woche verlieben oder so. Das ist überhaupt kein Thema. Aber es müssen erst Dinge aus unserem Leben, Altlasten, müssen entsorgt werden. Und dann kann man die Mauern hochziehen und die Beziehungen pflegen und so weiter. Es ist so wichtig, ihr Lieben. Also ran an die Dinge, die liegen geblieben sind. Arbeite sie auf. Ich weiß von Menschen, leider, es tut mir leid, dass ich das weiß und dass es so viel das gibt. Ich weiß von so vielen missbrauchten Frauen in Gemeinden, die nie zu Gott Vater sagen konnten, weil sie vom eigenen Vater missbraucht worden sind. Ich finde das ganz schrecklich. Das ist etwas ganz Schlimmes. Nicht nur von Priestern oder geistlichen Leitern, sondern vom eigenen leiblichen Vater. Viele, viele Frauen habe ich in den Diensten erlebt. Wie viele Frauen mussten das noch nach Jahren, nach Jahrzehnten aufarbeiten? Es ist nie aufgearbeitet worden. Gott meint es so gut mit dir. Gott hat dich so lieb. Lass den Schutt in deinem Leben nicht liegen. Ich weiß, man hat Angst, daran zu gehen, aber Gott will dich heilen. Er möchte dir Gutes tun. Und der Schutt muss weg aus deinem Leben. Er ist dein Heiland, er ist dein Arzt, auch der Arzt für deine Seele. Er möchte dir Gutes tun. Räum den Schutt weg und dann zieh die Mauern hoch. Wir können nicht so tun, als ob da nichts wäre. Wenn Sachen da sind, muss der Schutt weggeräumt werden. Und manchmal helfen andere Leute da richtig gut. Ich finde das so wichtig. Und deshalb gib auch nicht auf. Alten Schutt wegräumen. Der nächste Punkt und der letzte Punkt. Hey, Gott kämpft für uns. Das ist das, was Nehemia als letztes zu ihnen sagt. Unser Gott wird für uns streiten. Und wenn du im Willen Gottes bist, kämpft Gott für dich. Er ebnet dir die Bahn. Er hilft dir, in die Wege der Lösung reinzufinden. Und ich weiß nicht, ob ihr diese alten, ich glaube aus 80er und 90er Jahren, diese alten Boxerfilme von Rocky kennt. Sind die bekannt mit Sylvester Stallone? Rocky? Macht mal ja, wenn ihr die kennt. Sonst, wenn ich nicht weiß, also viele kennen sie, manche nicht. Also es sind so Boxerfilme, wo auch die Beziehung von ihm gezeigt werden und so weiter. Und diese Teile, am besten sind die ersten. Die nachher, die sind dann nicht mehr so toll. Also die ersten sind ganz gut. Das, wie oft bei so Serien, es wird dann immer flacher. Ne? Man will nur noch mal Geld wieder mitverdienen. Aber vor allem in diesem ersten Teil, es läuft so typisch, die Story läuft so ab. Dann wird er herausgefordert und dann trainiert. Er trainiert wie Hacke, er ist total fokussiert und ey, der macht da alles und es läuft. Und dann hat er ein paar Gegner besiegt und zum Schluss des Films, das zieht sich dann so durch diese Reihe, dann kommt der große Finalgegner, fast wie in Videogames, ne? Der Endgegner. Dann kommt der Finalgegner, das ist dann ein heftiger Kampf und Rocky muss sowas von einstecken. Der wird so niedergeschlagen und er fällt öfter zu Boden, aber er steht immer wieder auf und das ist so krass, Leute. Und wisst ihr was, ich glaube, das kommt vor allem in dem ersten Film so stark durch. Er sucht immer den Blickkontakt zu seiner Frau und zu seinem Trainer. Der hat verschiedene, diese guten Beziehungen, zu all dem, was ich hier gesagt habe. Hey, seine Frau ist da und guckt ihn mit Liebe und Ermutigung an. Er sieht sie, er sieht den Trainer. Und er saugt das auf. Und dann steht der Typ 3-4 Mal auf und denkst, das ist nur ein Film. Aber da sind ja Wahrheiten drin. Versteht ihr, dass man nicht liegen bleibt. Nicht das Handtuch schmeißt, wenn die Ecke dann ist der Kampf aus. Schmeiß nicht, wie oft wollte ich in meinem Leben, auch in meinem Dienst, das Handtuch schmeißen, Leute. War ich oftmals kurz davor. Schmeiß nicht das Handtuch, weil der Clou ist dann, Rocky steht wieder auf. Und der Gegner, der kommt doch gar nicht mehr. Und dann ist Rocky und macht so eine, wie heißt es noch, so eine Abfolge von Schlägen, systematische Schläge, dass der Gegner so verdutzt ist und so schnell hintereinander, dann liegt der am Boden und wird ausgezählt und kommt nicht wieder hoch. Das heißt, er hat es geschafft mit der Hilfe seiner Frau, mit der Hilfe seines Trainers und wir nehmen das hier für uns. Unser Gott hilft uns, versteht ihr? Unser Gott kämpft für uns. Das ist so toll, ihr Lieben. Und dieser Bericht ist historisch. Und wir gehen jetzt zum Mahl des Herrn. Und da erinnern wir uns, dass jemand schon für uns geboxt hat. Versteht ihr? Versteht ihr das Bild? Es hat schon jemand für uns gekämpft. Lass uns mal einen Moment in die Stille gehen. Kommst du schon, Gabi?
Was mich heute Morgen wirklich ermutigt, Herr, ist,
dass ich hier nicht der Märchenonkel bin, der aus dem Märchenbuch heute Morgen hier irgendwas vorgelesen hat. Und Menschen irgendwas vorgaukelt, irgendwelche Geschichten erzählt, irgendwelche Mythen, Märchen und Legenden. Sondern du sagst selbst, mein Wort ist die Wahrheit. Danke für diesen historischen Bericht aus dem Alten Testament von Nehemia. Danke, dass diese Stadtmauern wirklich niedergerissen waren und wirklich wieder aufgebaut worden sind. Dass das wirklich passiert ist. Und du diesem Volk immer wieder, auch wenn sie so viel falsch gemacht haben in ihrem Leben, dich so oft enttäuscht haben, du warst immer wieder gnädig mit ihnen. Du hast sie immer wieder neu angenommen. Ja, sie mussten durch Schwierigkeiten gehen, durch große Herausforderungen. Aber das meiste davon haben sie sich selber auch eingebrockt, haben sie selber verschuldet. Und es ist in unserem Leben auch oft so, Herr. Wir treten falsche Wege, wir treffen falsche Entscheidungen, wir denken falsche Gedanken, wir sprechen falsche Sachen aus, wir begehen falsche Handlungen. Und du hast dem Volk Israel damals geholfen und das sind Fakten, Herr, wie gut. Das ist die Wahrheit. Und du sagst, der neue Bund ist besser als der alte Bund. Und danke, Herr, wenn es im Alten Testament heißt, dass du ein großer Gott bist und dass du für dein Volk streiten wirst, dann können wir als neues Bundesvolk schon erkennen, unser Gott hat den Himmel verlassen, ist in Jesus auf diese Erde gekommen und hat den Kampf für uns gekämpft. Unser Gott hat schon für uns gekämpft. Und er hat sich an alle Herausforderungen gewandt, wo wir dachten, wie sollen wir wieder zu Gott kommen? Keine Leiter reicht in den Himmel. Kein Turm kann in den Himmel gebaut werden. Niemand kann uns wieder mit Gott versöhnen. Und Jesus, du hast das gemacht. Nur einer, auch im Buch der Offenbarung, ist würdig, das Buch zu öffnen mit den Siegeln. Nur einer, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und das ist Jesus Christus. Und wir sind begeistert, Herr. Du hast für uns schon gekämpft. Und du kämpfst jeden Tag für uns, weil du hast noch nicht aufgehört. Du bist jetzt im Himmel. Und du liegst da nicht auf Wolke 7 und du chillst da und hängst da ab, sondern dein Wort sagt, du bist ein Hohepriester, der für sein Volk eintritt. Und wir dürfen zum Thron der Gnade kommen, wo wir Barmherzigkeit und rechtzeitige Hilfe erfahren. Wow, was für Worte aus dem Hebräerbrief. Und hier sind Menschen, die brauchen Barmherzigkeit von Gott. Sie brauchen nicht den Richterstuhl. Sie brauchen jetzt, wir brauchen den Thron der Gnade. Und lass uns das jetzt gemeinsam innerlich tun. Geh mit mir jetzt vor den Thron der Gnade, auf dem Jesus sitzt, als der große Hohepriester. Und der Hammer ist, er chillt nicht im Himmel, sondern wie er zu Petrus gesagt hat, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Er ist der große Hohepriester und Fürbitter. Er betet für uns, er betet für dich, dass du es schaffst. Und die Gebete von Jesus werden immer erhört. Halleluja. Jedes Gebet von Jesus wird erhört. Und Jesus betet gerade für uns, er betet für dich. Dass du deine Nöte, deine Sorgen, deine Beschwernisse, die ganzen Gründe für deine Entmutigung, dass du sie überwindest. Und er hält dir die Hand hin. Er tritt nicht noch auf dich drauf. Er bückt sich zu dir nieder. Er verlässt den Thron der Gnade und reicht dir die Hand. Er bückt sich zu dir, kommt zu dir herab. Sagt, komm, mein Kind, meine Tochter, mein Sohn, ich liebe dich. Komm, ich helfe dir auf. Wir danken dir, Herr, dass wir nicht wie in diesen Boxerfilmen das selber alles regeln müssen, sondern du gibst uns neue Kraft. Du hilfst uns, die Altlasten zu entsorgen. Denn dein Blut reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir unsere Sünden bekennen, bist du treu und gerecht und reinigst uns von aller Ungerechtigkeit. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Danke dafür. Und so beten wir dich an und sagen, ja, wir überwinden unsere Entmutigung. Danke, denn du bist selber der große Ermutiger. Du bist nicht der Verurteiler, du bist unser Ermutiger. Auch dein guter Heiliger Geist, der in uns lebt, er verdammt uns nicht, er klagt uns nicht an. Er überführt uns nur, wenn eine gezielte Sünde da ist und sagt, da ist es verkehrt, bring das zu Jesus, bring das ans Kreuz. Aber verdammt uns nicht. Und wenn dein Blut darüber ist, wir das vor dir hinlegen, ist alles in Ordnung. Und du willst unserer Sünden nicht mehr gedenken. Und du stärkst uns mit neuer Kraft. Und wir empfangen neu den Frieden unseres Friedefürsten. Und wir empfangen das jetzt, auch wenn wir jetzt das Mahl in den nächsten Augenblicken zu uns nehmen. Danke, Herr, dass dies gesegnetes Brot ist und dass dies gesegneter Traubensaft oder Wein ist. Und dass wir so, wie wir diese Dinge zu uns nehmen und das schmecken können, das Brot und den Saft oder den Wein, so real, danke für dieses Zeichen, das du uns damit auch gegeben hast, so real, wie wir das in unseren Körper aufnehmen, so real kommt dein Segen, deine Vergebung, deine Kraft, dein Frieden in unser Herz, in unser Leben, in unsere Seele. Das ist real. Danke dafür. Wir glauben das. Und deshalb begehen wir diese Handlung nicht als eine Art Ritual und Sakrament, sondern wir begehen es als eine Glaubenshandlung. Weil du das eingesetzt hast. Du hast gesagt, wir sollen an deinen Tod gedenken, dass du die Dinge für uns geregelt hast. Und dass du wiederkommst. Was für eine Perspektive. Und dann wird alles in Ordnung sein, wenn du wiederkommst. Und du wirst alles gerecht richten. Danke dafür. Was für eine Perspektive. Was für eine Hoffnung. Was für eine Zukunft. Halleluja. Amen.